Heils hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Kennst du das auch? Irgendwann trifft es nahezu jeden Mal fast 80%. Oder besser gesagt, mehr als 80% der Menschen in Deutschland leiden mindestens einmal im Leben an Rückenschmerzen. Und mehr als 30% haben sogar chronisch Rückenbeschwerden. Wann ist eigentlich ein Schmerz chronisch? Was kann man tun? Und was für Möglichkeiten bietet die Naturheilkunde insbesondere bei chronischen Rückenschmerzen? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Und darüber spreche ich mit Professor Andreas Michalsen. Seit 2009 ist er Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde im Emanuel-Krankenhaus Berlin. Und er hat eine Stiftungsprofessur an der Charité für klinische Naturheilkunde und am Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, schönen guten Tag, Herr Professor Michalsen. Schön, dass es klappt, dass wir hier sind.
Ja, hallo, guten Tag.
Mal ist es ja der Nacken, der wehtut, mal die Halswirbelsäule, mal der untere Rücken. Dann kann man einfach schlecht sitzen oder vielleicht nur unter Schmerzen gehen. Ab wann ist denn Schmerz eigentlich chronisch?
Also die Wissenschaft, die spricht da von 3 Monaten. Aber das ist natürlich willkürlich. Aber irgendwie musste man sich ja festlegen, auch in Studien, in Forschungsarbeiten, wenn man Patientinnen und Patienten sucht, mit chronischen Rücken- oder Nackenschmerzen, ab wann wollen wir das jetzt definieren? Und da hat sich so ab 3 Monate ein bisschen durchgesetzt. Aber natürlich ist es auch individuell. Ich denke einfach, wenn man persönlich für sich feststellt an irgendeinem Tag, dass man sagt, Mensch, das habe ich jetzt aber einfach schon lange so gefühlt, würde ich sagen, dann ist es chronisch.
Nun haben Sie ja viele Menschen mit Schmerzen hier. Was für chronische Erkrankungen behandeln Sie denn noch hier in Ihrer Abteilung?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass die chronischen Schmerzerkrankungen und Syndrome immer mehr werden. Das ist eine Beobachtung, die machen nicht nur wir. Und das Spektrum wird natürlich auch immer breiter. Also wir haben nicht nur chronische Rücken- und Nackenschmerzen, sondern auch rheumatische Erkrankungen, Bechterew-Erkrankung, Fibromyalgie wird immer häufiger, das sogenannte Weichteilrheuma, Kopfschmerzen, Migräne. Also man hat schon so das Gefühl, dass der Schmerz und das chronische Schmerzsyndrom ein bisschen auch ein gesellschaftliches Problem geworden ist. Weitere Erkrankungen, die wir haben, beziehen sich auf den Stoffwechsel, Zuckerkrankheit, Diabetes Typ 2 oder Herz-Kreislauf-Funktionen, Bluthochdruck, Herzprobleme, aber auch viele gastroenterologische Erkrankungen, also chronische Magenschmerzen, Bauchentzündung, Darmentzündungen und nicht zu vergessen auch Depressionen und Angstsyndrome werden mehr, das sehen wir auch.
Ist das jetzt auch gerade mehr in Zeiten von Corona?
Absolut, ja klar. Das merkt man doch, dass diese Spannung und natürlich auch jetzt zunehmend die Ängste bezüglich der wirtschaftlichen Folgen, das ist natürlich verschärfend bei Menschen, die sowieso, sagen wir mal, schon eine leichte Neigung zu einer Depression oder zu einem Angstsyndrom haben.
Gehen wir einfach mal konkret an Schmerzen, an chronische Rückenbeschwerden zum Beispiel. Wenn man sonst zum Arzt geht mit chronischen Rückenschmerzen, da kennen ja viele Patienten, sie bekommen vielleicht erstmal den Tipp, ach, nehmen Sie mal diese oder jene Tablette, reiben Sie ein bisschen ein, dehnen Sie sich vielleicht mal, wenn das doch so als gut gemeinter Tipp dazu kommt, vielleicht auch eine Spritze. Was machen Sie denn hier anders am Emanuel-Krankenhaus?
Ja, also ich meine, grundsätzlich ist die geschilderte Vorgehensweise, die ist ja nicht schlecht. Das heißt also, man muss ja nicht immer gleich in Angst und Schrecken verfallen, wenn es jetzt am Rücken wehtut oder am Nacken oder auch am Gelenk. Und da gibt es die Hausmittelchen, da gibt es ja hier und da mal eine Einreibung. Es ist auch durchaus so, dass ich auch immer empfehle, einfach zu warten. Viele Beschwerden gehen glücklicherweise einfach auch so weg. Das ist ja auch ein Teil der Selbstheilung. Aber dann kommt halt die zweite Stufe, die zweite Situation, wo die Beschwerden nicht nicht genügend weggehen und wo es aber auch nicht so ein Schweregrad ist, wo man sagt, da macht man jetzt eine Operation oder irgendwas. Und da ist dann doch ein relatives Vakuum, das muss man ganz klar sagen. Dann werden viele Menschen einfach mit Schmerztabletten oder Spritzen vertröstet, die natürlich das Problem nicht an der Wurzel packen. Ja, und das ist, denke ich, dann genau der Moment, wo wir mit unseren naturheilkundlichen Methoden, die ja an sich auch sehr breit gefächert sind, einsteigen und, das sage ich auch mit dem Brustton der Überzeugung, wirklich auch oft sehr erfolgreich sind.
Wenn Sie sagen, mit Naturheilkunde zum Beispiel begleiten, also naturheilkundlich einsteigen, was wäre das denn konkret?
Ja, also wir versuchen natürlich kausal vorzugehen. Also am Anfang steht natürlich die Frage, woher kommen denn diese Rückenschmerzen? Und das ist so, dass es überraschenderweise weniger knöcherne, orthopädische Probleme sind, die man heute als Hauptverursacher sieht, sondern eben Bewegungsmangel oder Verspannung der Muskulatur durch Stress, ungünstige Sitzhaltung und überhaupt zu viel Sitzen. Und dann würden wir natürlich in dem Moment sehr stark versuchen, mit Bewegungsübungen, mit Yoga, mit Tai Chi, mit Physiotherapien, mit manuellen Therapien und natürlich auch mit eigenaktiven Ansätzen dran zu gehen. Wenn da noch ein Übergewicht mit im Spiel ist, dann würde man mit Ernährungstherapie und Fasten dazu einsteigen. Wenn es dann aber eher so ist, dass man sagt, gut, das sind vielleicht die Ursachen, aber jetzt hat sich's erstmal so verselbstständigt, da können wir jetzt nicht drauf warten, dann haben wir auch ärztliche Therapien, die erstmal sehr wirksam lindern oder das einfach mal durchbrechen. Blutegeltherapie, Schröpfen oder auch Neuraltherapie, also lokale Injektionen sind da eine Methode. Das baut sich dann immer weiter auf und schließlich eben auch noch die Akupunktur oder auch die Akupunkturmatte, die sogenannte Nadelmatte, das sind auch noch Möglichkeiten.
Genau, da wollte ich auch gerne noch mal genauer drauf zu sprechen kommen. Jetzt haben Sie gerade schon Blutegel genannt. Ich kann mir vorstellen, dass manche da sagen, weiß ich nicht, ob ich sowas haben möchte. Wie so ein glitschiges Würmchen ist das ja, was aufgesetzt wird. Vielleicht können Sie erst mal was dazu sagen. Was ist denn eigentlich das Heilsame an Blutegeltherapie und für welche Krankheiten nehmen Sie das, nutzen Sie die Egel?
Ja, das ist ja was Exotisches, Spektakuläres, hat ja auch einen gewissen, ja, ich will jetzt nicht sagen Ekelfaktor, aber es ist eben was Ungewöhnliches, ne? Und ja, ganz klar, das hatte mich auch so fasziniert, als ich das zum ersten Mal erlebt habe. Die Blutegel an sich werden ja seit 2000 Jahren in der Medizin eingesetzt. Also insoweit ist es auch wiederum vertraut und nicht neu. Wir haben selber viel dazu geforscht und wir stellen uns heute vor, dass die Enzyme und die pharmakologischen Botenstoffe, die im Speichel der Blutegel sind, dass die die Entzündungs- und Schmerzlinderung auslösen. Also wenn man mal so einen Blutegel beobachtet, also gut, es gibt's heute nicht mehr so oft, aber in der freien Wildbahn, wir sehen das ja, dann saugen die ja und dann sieht man, dass etwas abgegeben wird, das sind diese Speichelstoffe und dass er eben Blut rausnimmt. Ne? Und dieser Prozess, der durchflutet sozusagen dann auch die Umgebung von schmerzhaften Gelenken oder eben anderen schmerzhaften Weichteilen. Wir sehen wirklich frappierende Besserungen. Wir haben viele hochwertige Studien durchgeführt. Kniearthrose, Daumenarthrose, Rückenschmerzen und wirklich immer sehr gute Effekte gesehen.
Also wenn jetzt zum Beispiel jemand chronische Nackenbeschwerden hat, wie viel Blutegel kommen dann da drauf und wie lange dauert sowas?
Hängt jetzt natürlich davon ab, wie breit ist der Nacken, ja, und der Rücken. Klar. Aber sagen wir so, im Schnitt würde man bei Nackenschmerzen so 4 Blutegel ansetzen. Beim unteren Rücken, der ja breiter ist, würde man 6 Blutegel ansetzen. Bei einem Kniegelenk 4, bei einem Hüft- oder Schultergelenk 6. Also es ist einfach, hängt von der Fläche ab. Man muss so immer so denken, so ein Blutegel kann so im Umkreis von 5 cm in der Tiefe so eine Schmerzlinderung bewirken.
Und hilft da schon eine Behandlung?
Ja, das ist das Spannende, dass die Blutegelbehandlung nachhaltiger ist als viele andere Therapien. Also wenn man jetzt eine orthopädische Spritze oder auch eine Akupunktur bekommt, dann hilft's meistens, aber nach ein paar Tagen lässt es wieder nach und dann muss es wiederholt werden. Und dann macht man Serien von Behandlungen. Und beim Blutegel redet man doch von Monaten des Ersteffektes. Man kann das dann auch wiederholen, vielleicht nach 6 Monaten. Und das ist natürlich schon sehr attraktiv, dass man sagt, man macht eine Behandlung, die ist zwar blutig, die ist aufwendig, die muss sachgerecht durchgeführt werden, Aber man muss dann auch nicht gleich nächste Woche wieder zum Arzt.
Wie lange sitzen so die Blutegelchen dann im Nacken?
Oder etwa eine Stunde so im Schnitt. Ne? Und dann, wenn sie satt sind, fallen sie von alleine ab, dann sammelt man sie auf. Und
dann haben sie leider eigentlich ausgedient. Ne? Sie dürfen ja aus hygienischen Gründen, glaube ich, leider nur einmal.
Sie dürfen nur einmal verwendet werden, aber es war uns ein großes Anliegen, dafür Sorge zu tragen, dass sie nicht getötet werden. Und die Zuchtanstalt, die Biebertaler Blutegelzucht, die hat ein spezielles Refugium, ein Rentnerbecken dafür. Wir schicken die dann zurück.
Ein Rentnerbecken?
Ein Rentnerbecken, ja, genau.
Ja. Das ist ja gut.
Ja, war uns wichtig.
Ja, ich meine, sie helfen ja dann auch, so wie Sie beschreiben, helfen sie ja auch toll.
Genau.
Und dann muss man sie ja nicht dafür hinterher noch abmurksen.
So ist es.
Nicht fair.
Ja, genau,
ja. Was Sie jetzt gerade auch schon angesprochen haben, so eine Akupressur, manche nennen sie auch Fakir-Matte.
Ja.
Was bringt das und wie setzt man die ein? Also das ist ja einfach so eine, gibt es auch Baumwollmatten, ne? Die sehen aus, als wären da Saugnäpfe drauf, aber da sind so kleine Kunststoffnadeln.
Genau, da sind also der klassische Fakir, der liegt ja tatsächlich auf so einem Nadelbett. Das ist jetzt natürlich schon sehr sportlich und es reicht auch ein weniger schmerzhafter Reiz auf die Haut. Und das sind diese Nadelmatten oder sie werden auch manchmal Akupressurmatten genannt. Das Prinzip ist wissenschaftlich gut erforscht. Das kennen wir vielleicht auch alle so aus dem Alltag. Also man kann ja Schmerz überdecken oder man kann Schmerz durch einen anderen Schmerz oder durch einen anderen Impuls maskieren. Ich mache das persönlich zum Beispiel beim Zahnarzt, wenn es da unangenehm wird und dann, klar, also erstmal gut betäuben, aber wenn man merkt, dass lässt nach, dann drücke ich mir meistens mit dem Fingernagel irgendwie in den anderen Finger rein.
Warum, um sich abzulenken.
Warum mache ich das? Um dem Körper ein anderes Schmerzsignal zu geben, das lenkt das Schmerzgedächtnis oder die Schmerzempfangszentren ab. Und das funktioniert tatsächlich. Und insofern kann man quasi, indem man die Hautoberfläche reizt, ein bisschen drückt oder eben kleine Nadelstiche macht, kann man einen vielleicht sehr viel stärkeren und unangenehmeren Schmerz, der drunter ist, am Knochen oder im Weichteil, überdecken. Also die Nerven, die das Schmerzsignal ans Gehirn geben, muss man sich vorstellen wie eine Straße, die halt nur eine gewisse Breite hat. Da passt nur ein Auto durch. Und wenn da jetzt quasi ein Auto schon fährt, dann kommt ein zweites eben nicht mehr an die Seite. Und das ist das Prinzip der Nadelmatten. Und das Schöne, was ich halt finde, ist, das kann man einfach ganz für sich eigenaktiv zu Hause einsetzen. Da muss man in keine Praxis gehen.
Und legt man sich dann da unbekleidet drauf, um das stärker zu spüren oder mit Kleidung?
Beides geht. Man kann am Anfang auch ein Baumwolltuch oder sein T-Shirt. Also man muss sich da so ein bisschen rantasten. Das ist ja oft so bei der Naturheilkunde, auch wenn man über kalte Güsse oder sowas redet. Am Anfang ist man nicht so heldenhaft unterwegs. Man kann sich dann da so ein bisschen steigern.
Habe ich das denn richtig verstanden? Sie empfehlen das dann eher im Rahmen einer Schmerzattacke, um sozusagen den Ursprungsschmerz so ein bisschen vergessen zu können und Erleichterung zu finden? Oder hat das auch eine, sagen wir mal, therapeutische Langzeitwirkung?
Das hat eine Wirkung meistens von ein paar Stunden. Also eine typische Empfehlung ist es bei uns, wenn jetzt jemand sagt, er hat Nackenschmerzen oder Rückenschmerzen in der Nacht und dadurch Schlafstörungen. Was sehr unangenehm ist und die Sache ja noch schlimmer macht, dann empfehlen wir ja, möglichst am Abend vorm Schlafengehen sich Viertelstunde oder 20 Minuten auf diese Nadelmatte zu legen, also die entweder unter den Nacken oder unter den unteren Rücken zu legen, sich draufzulegen. Und dann wird quasi für einen gewissen Teil der Nacht schon mal der Schmerz überdeckt. Vielleicht das Ganze noch mit einem schönen Kneippschen heißen Fußbad ergänzen, dass das Vegetativum, also das vegetative Nervensystem auch noch beruhigt wird. Und schon hat man eine sehr viel bessere Nacht.
Also das ist ja auch wirklich dann etwas, was man selber machen kann.
Absolut, das ist vor allem für die Eigenanwendung gedacht.
Besser dann als eine Schmerztablette zu nehmen, sicherlich.
Ja, also Schmerztabletten gehören natürlich auch zum Potpourri, aber wir wissen natürlich bei den Schmerztabletten, es ist alles ein schmaler Grat. Also wir wissen aus vielerlei Studien, es ist am besten für Kopfschmerzen untersucht. Aber es ist, denke ich, inzwischen schon klar, es ist ein Gesetz, wenn man mehr als 8 bis 10 Schmerztabletten pro Monat einnimmt, aktiviert man langfristig Schmerzen. Also sie lindern in dem Moment, aber man hat als Effekt insgesamt mehr Schmerzen. Und das gilt es natürlich zu vermeiden. Wenn man zwischendurch mal, wenn man es nicht aushalten kann, eine Ibuprofen oder eine Aspirin einnimmt, da ist nichts zu sagen. Aber es ist nichts für den Dauergebrauch, zumal es auch noch Magen und Niere angreift.
Manche Menschen schwören ja auch auf ihre homöopathischen Globuli oder Tropfen. Wie ist da so Ihre Einschätzung, Ihre Haltung gegenüber der Homöopathie?
Ja, die Homöopathie wird wissenschaftlich sehr kontrovers diskutiert. Das ist ja wirklich auch in den Medien ein sehr scharf zum Teil diskutiertes Thema. Und es ist natürlich so, dass es letztlich bei den vorhandenen Studien keine eindeutige wissenschaftliche Datenlage gibt. Es gibt manche Studien, die sind für, aber es gibt auch viele Studien, die sind gegen einen Wirknachweis der Homöopathie, sodass das Ganze eigentlich eine unentschiedene Lage derzeit ist. Dann wird von vielen kritischen Stimmen gesagt, naja, und da der Wirkmechanismus der Homöopathie ja nicht mit dem gängigen Wissenschaftsmodell vereinbar ist, sollten wir das doch alles lassen. Nun ist aber so, dass man auf der anderen Seite ins Feld führen kann und ich denke auch sollte, dass viele Menschen einfach einen sehr guten Heilerfolg mit der Homöopathie haben. Meine Empfehlung ist eigentlich immer die, man sollte deswegen nicht andere medizinische wirksame Therapien natürlich unterlassen, das geht gar nicht. Aber wenn sich jemand selber damit gut helfen kann und das ist eine nebenwirkungsarme Therapie, dann spricht da nichts dagegen.
Also quasi nach dem Motto, wer heilt, hat recht.
Ja, dieses wer heilt, hat recht ist ein schwieriger Spruch. Mein akademischer Lehrer, Professor Bühring, der Lehrstuhlinhaber für Naturheilkunde in den 80er, 90er Jahren in Berlin, der hat dann immer korrigiert und hat gesagt, wer heilt, tut recht. Und das finde ich ganz wichtig. Also, und das ist auch nochmal eine ganz wichtige Nuance. Ich glaube, wir sind in vielen Bereichen, haben wir uns festgefahren, weil jeder denkt, er pachtet die Wahrheit und er weiß, was die Wahrheit ist. Und Medizin ist keine präzise Wissenschaft, im Gegensatz zu Mathematik, Physik. Es ist eine Handlungswissenschaft. Und wir müssen da immer damit leben, dass wir nicht alles hochpräzise lösen können. Und es wird auch nicht zu allem Studien geben, weil die gerade auch im Bereich Naturheilkunde auch keiner finanziert. Aber ich denke, was festzuhalten ist, wenn ich jetzt einen Patienten habe und er wird seine Beschwerden los, dann habe ich es richtig gemacht in dem Moment. Also deswegen, wer heilt, tut recht, das finde ich, ist das angemessene Statement.
Ja, schöner Satz. Als ich hier reingekommen bin in das Immanuel-Krankenhaus, in Ihre Abteilung hier, da habe ich unten auch gesehen, es ist eine Naturheilkunde-Ambulanz. Da ist zum Beispiel auch traditionelle chinesische Medizin. Heißt das, man kann sich dort auch mit Schmerzen dort an Sie wenden und mit akuten Schmerzen oder eher langfristigen Termin machen? Wie läuft sowas bei Ihnen?
Genau, wir haben hier am Immanuel-Krankenhaus alle Versorgungsstufen. Also wir haben die stationäre Abteilung, wir haben eine Tagesklinik, die mehr auf dem Bereich Mind-Body-Medizin, also auch sehr viel eigenaktive Therapien ausgerichtet ist. Und wir haben die Hochschulambulanz der Charité für Naturheilkunde am Standort Wannsee. Es gibt noch eine auch in Berlin-Mitte. Und dort kann man sich mit Überweisung durch Hausärztin oder irgendein Facharzt, Fachärztin, kann man sich hier vorstellen und sich über die therapeutischen Möglichkeiten der Naturheilkunde beraten lassen, also einfach mal eine Befunderhebung machen lassen. Es ist natürlich so, dass wenn jetzt naturheilkundliche Behandlungen sehr zeitaufwendig sind, wie beispielsweise, ja, es ist jetzt gerade genannt worden, chinesische Medizin, das kann nicht alles abgedeckt werden. Wir können jetzt nicht 10 Akupunkturen dann auf Kassenkosten machen. Aber ich denke, wir können, was wirklich sehr gut ist, wir können eine Sichtung vornehmen, auch sehr, sehr viele Empfehlungen eben schon für das Eigenaktive machen, sodass das schon für viele Menschen eine große Hilfe ist.
Professor Michalsen, wenn es bei Ihnen persönlich mal stressiger wird, hätten Sie da so Ihren ganz persönlichen Gesund-to-go-Tipp, also einen Tipp, der leicht umsetzbar ist?
Ach, viele habe ich da. Also und natürlich, ich bin auch oft gestresst und habe auch manchmal Rückenschmerzen. Bei mir ist eigentlich so, ich hatte schon als junger Oberarzt in Klinik Essen Mitte ein richtiges Rückenschmerzproblem. Insofern kenne ich mich da ganz gut aus. Und dann sagte ein Pflegender, der aber Yogalehrer war, sagte zu mir so, du kommst heute Abend in den Yoga-Unterricht. Und dann habe ich gesagt, ach Yoga und so, das ist doch nichts Richtiges und so. Und dann habe ich da 1,5 Stunden Yoga gemacht, dann waren die Rückenschmerzen weg. Und das hat mich sehr geprägt und ich habe mir einfach ein Set von Übungen angeeignet und wann immer es da zwackt, ich habe auch hier im Büro eine Yogamatte, dann ziehe ich mich aus dem Verkehr und mache 10 Minuten Yoga. Das ist eigentlich, sagen wir mal, bei Rückenschmerzen so mein persönlicher Favorit. Dann kommt gleich die Kneipptherapie. Das kann man jeden Morgen in der Dusche machen, einen Rückenguss, einen Nackenguss. Man braucht wirklich nichts als einen Wasserzulauf, der nicht ein Duschstrahl ist, sondern der
so ein weicher Strahl.
Einen fülligeren Strahl hat. Das ist wirklich auch extrem einfach und wirksam. Und dann ist für
einfach,
mich...
Wenn ich einmal fragen darf, also einfach dann zwischendurch daraus kaltes Wasser und ein bisschen abspritzen.
Also man, sozusagen, man macht es im Anschluss an die Säuberung, also man duscht sich, ja, wäscht die Haare oder badet so und dann stellt man das Ganze auf kalt, wartet 20, 30 Sekunden, bis richtig kalt aus der Leitung kommt, macht eben das auf so einen Guss, stellt die Dusche so um, dass es möglichst ein Gussstrahl ist. Ja, und dann behandelt man diese Fläche so lange, bis es prickelt auf der Haut. Und danach wird sie nämlich sehr warm, also reaktiv durchblutet. Und das ist gerade bei Schmerzen auch sehr, sehr gut. Dann gibt es natürlich auch viele Heilpflanzenzubereitungen, die bei Schmerzen gut wirken. Akonit-Schmerzöl oder Beifuß oder Rosmarinsalben. Also man kann wirklich mit diesen Salben auch ein bisschen sich probieren. Und wenn es da nicht besser wird, dann empfehle ich Fasten, auch bei mir.
Fastenkur.
Kleine gegen Fastenkur, Schmerzen. 5 Tage Fasten, ist auch gegen Schmerzen wirksam.
Okay, da haben wir ja schon ein ganzes Potpourri. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Professor Bichalsen.
Sehr gerne.
Und ich danke dir fürs Zuhören. Und falls du unseren Weil's Hilft Podcast noch nicht abonniert hast, mach das am besten jetzt gleich, dann verpasst du keine Folge. Also, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.